Guten Morgen miteinander. Schön bist du da an diesem Morgen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern und weitermachen in unserer Predigtserie. Du sollst ein Segen sein. Gestern oben haben wir wieder mal Jumpout gehabt. Wir sind in Paddy go Beach Volleyball spielen. Ich spüre es noch überall. Und nachher sind wir bei uns daheim noch im Garten gehockt. Und dann haben wir auch über Segen geredet. Und ich habe also gefragt, ja, wo haben Sie Segen erlebt? Oder wo sind Sie ein Segen gewesen? Oder wo haben Sie erlebt, dass jemand anderem ein Segen ist? Und es war eine mega coole Runde gewesen, wie ziemlich viel erzählt haben, ja, wo Sie etwas Kleines erlebt haben, ein Segen erlebt haben, wo Sie ein Segen sein können oder jemand anderes für Sie oder ein Moment, wo Sie berührt hätten. Das habe ich mega cool gefunden, einfach zu sehen, ja, wir erleben so viel. Und manchmal ist es gut, wir erinnern uns daran erinnern, wir zählen, I'm counting every blessing, wir zählen so ein bisschen die Momente vom Segen, die wir erleben und vergessen sie nicht einfach. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, und ich darf ja schon ein paar Jahre zurückschauen, und mir überlege, was für Spuren hat mein Leben hinterlassen, da gibt es ein Indiz, wo ich das Gefühl habe, das ist für mich am stärksten. Ich bin schon länger eben in der Gemeindearbeit. Wir organisieren Anlässe, wir predigt, wir haben Gespräche, einzelne Gruppen, wir machen Schulung. Aber das Schönste und das Grösste, denke ich, ist, wenn man zurückschaut und sieht, was aus Menschen geworden ist. Und nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin dort so mega wichtig. Und gleich bin ich aber irgendein Teil davon, von der Entwicklung. Und wenn ich zurückschaue und sehe, wo Menschen ja stehen, so nach 10, 20 Jahren, und ich durfte ein Teil sein von ihrem Leben, durfte durch Tiefes, durfte durch Höchstes gehen von ihrem Leben, dann finde ich es so ein Geschenk zu sehen, was denn aus so einem Leben wird. Aber aus mir wäre auch nicht die Person geworden, wenn es nicht Leute in meinem Leben gegeben hätte, die in mich investiert hätten. Und gerade in meiner Jugendzeit habe ich das auch erlebt, wie Jugendleiter oder Pastoren sich Zeit genommen haben, mit mir angehockt sind, Fragen geklärt sind oder Feedback gegeben oder mal ein bisschen gesenkelt haben. Und ich so durfte wachsen in meinem Glauben, in meinem Leben mit Gott. Und das ist bis heute für mich ein Riesensegen, dass Menschen sich in mich investiert haben. Und bis heute. Und ich glaube, um so Spuren im Leben geht es auch in dieser Predigtserie. Und ich glaube, nicht selten sind wir uns gar nicht bewusst, was für Segen Spuren wir hinterlassen. Und das macht auch nichts. Aber ich bin überzeugt davon, dass all der Reichtum, den Gott in mein und auch in dein Leben legt, all die Erfahrungen, die du im Leben machst, dass das nicht einfach nur für dich reserviert ist. Sondern das ist etwas, das darf und soll Segen sein für Menschen um dich herum. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, ob man jung oder alt ist. Und ich glaube, vielleicht würde es unserem geistlichen Leben gut tun, darauf ein Augenmerk zu haben. Vielleicht viel mehr als zu fragen, wo wären denn meine geistlichen Bedürfnisse gestillt? Wo bekomme ich das, was ich brauche? Vielleicht kann ich auch schauen, ja, wo kann ich investieren? Wo kann ich ein Segen sein? Ein Samen fallen lassen und andere Leute prägen oder Segensspuren legen. Ein bisschen schauen, wer hat denn Gott in mein Lebensumfeld, in mein Leben hineingestellt? Und wieso ist denn das so? Und was hat er vor mit mir in dieser Situation? Ich denke das immer wieder bei uns im Quartier. Wir haben letzte Woche ein Quartierfest gehabt. Ich finde das so cool, wenn man Tisch anstellen kann. Wir stellen vorne und hinten so ein Auto auf die Strasse stellen. Dann ist die Strasse blockiert. Und nachher haben wir dort bis um 2 sind wir gehockt in der Nacht. Und das ist so cool, einfach mit Leuten unterwegs zu sein. Und dann frage ich mich immer wieder, dort, wieso hat mich Gott dort hingestellt? Was ist sein Plan? Und es interessant, weil es gibt immer wieder so gute Gespräche und ich muss nicht einmal Initiativen ergreifen, es entsteht. Und das finde ich ein Geschenk. Heute geht es aber um Asaf. Und ich weiss nicht, wer von euch kennt den Asaf? Ja, persönlich wahrscheinlich niemand. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht die berühmte Person in der Bibel. Die einen oder anderen, wenn man eben Psalmen liest, dort stolpert man über Asaf und genau 12 Mal. Weil es 12 Psalmen gibt, die er geschrieben hat oder auf ihn zurückzuführen sind. Und das ist der Psalm 50 und nachher Psalm 73 bis 83. Der Asaf ist ein Levit. Die Leviten, das sind die den Tempeldienst gemacht haben. Und der Asaf ist in der 14. Generation ein Levit. Also schon dort könnte man sagen, wir haben es gehört vorhin vom römischen Brunnen, oder? Der Segen oder der Auftrag ist bis in die 14. Generation schon geflossen. Und der Asaf wird dort vom David berufen. Und zwar in einen besonderen Dienst. Und zwar bei der Bundeslade war er noch im Zelt gewesen. Der David hat ja den Bau vom Tempel geplant. Und er ist dort dabei gewesen und hat schon in diesem Zelt ist er verantwortlich gewesen für den Gesang. Und das nachher auch später im Tempel innen. Also der Asaf ist zum Worship-Leiter berufen worden. Er war ein Sänger gewesen, aber er hat auf den Zimbeln gespielt. Ich weiss jetzt nicht genau, wie er das gemacht hat. Zimbeln spielen und singen, ich wäre überfordert. Aber vielleicht hat er sie ja nicht gleichzeitig gemacht. Aber er war also Worship-Leiter, Schlagzeuger gewesen. Und dann war er auch noch Poet gewesen. Er hat Lieder geschrieben. Der Asaf hat aber eine ganze Schar von Leuten angeleitet in dem Innen. Seine ganzen Nachkommen, seine Söhne, sein Stamm, haben das auch gemacht und er hat sie angeleitet. Der Asaf taucht zuerst mal auf, wo eben der David die Musiker und Lobpreiser berufen. Er war nicht der Einzige, es hat noch andere gehabt. Und das letzte Mal wird er erwähnt, wo der Salomo den Tempel nachher einweiht. Also er hat eine ganz spannende Zeit erlebt, eben von dem, wo die Stiftshütte noch war und die Bundeslade in dieser Stiftshütte bis hin, wo sie nachher den Tempel hatten und dort Gott angebetet haben. Und bei diesem letzten Mal, das ist eine spannende Situation, die dann erwähnt wird. Das ist 1. Chronik 5, 12. Und dort lesen wir, alle Leviten, die als Sänger Dienst taten, Asaf, Heman, Jeduthun und ihre Söhne und Brüder trugen feine Leinengewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen, Zittern, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, 120 Trompeten. Wenn du nicht den Tinnitus hast, nachher. Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Also ich denke, die haben viel geübt, dass das möglich ist. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Und dann müsst ihr hören, seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im ganzen Haus Gottes gegenwärtig. Also ich glaube, also ich zumindest, wäre sehr gerne ein Müsli oder noch besser ein Mensch gewesen, der drinnen hocken konnte in diesem Tempel und diesen Moment erleben. Mit dieser Fülle, mit dem Gesang, mit diesen Trompeten und vor allem mit dieser Gegenwart Gottes, die so stark ist, dass keiner mehr seinen Dienst tun kann. Das ist mega beeindruckend. Vermutlich war in so einem Gottesdienst irgendwie 120 Sänger und eben noch die 120 Trompeten. Und das muss überwältigend gewesen sein. Und das ist so ein bisschen das letzte Mal, wo der Asaf so erwähnt wird. Als ich mir so ein bisschen überlegt habe, was hat denn der Asaf für einen Segen hinterlassen, dann habe ich wie zwei Punkte so ein bisschen für mich rausgestochen. Der eine war, der Asaf
investiert in seine Nachfolger. Als Leiter und Sänger und Musikant hat er grossen Einfluss gehabt auf die Leute, mit denen er unterwegs war. So sehr, dass eigentlich seine Nachkommen Asaphiten genannt worden sind. Also sie sind mit ihm einfach verknüpft worden. Die vom Asaph abstammen. Die das Werk, das der Asaph angefangen hat, weitergeführt haben. Der Asaph war wirklich ein grosser Leiter. Und die Kunst von grossen Leitern ist, dass sie die Arbeit, die sie aufbauen, sie können in gute Hände weitergehen, damit es eben weitergeht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für uns lernen können. Wir, die vielleicht kleinere Aufgaben haben und Verantwortungen. Das eine ist, etwas aufzubauen und zu leiten und die Verantwortung zu tragen. Das andere ist aber, der Blick zu haben, dass wir Leute nachnehmen, die nachher auch dort drin stehen und das weitermachen, dass wir es weitergeben können. Dass andere neben uns aufwachsen können und die Aufgabe übernehmen. Ich glaube, nicht selten gibt es starke Leiter, die faszinieren. Und wenn sie gehen, geht mit ihm eigentlich auch die Arbeit weg. Aber nicht so beim Asaph. Seine Nachkommen haben das weitergetragen, weitergeführt. Und das ist beeindruckend. Da sieht man in seinem Leben eben die Segensspur, die dann weitergetragen wird von diesen Leuten um ihn herum. Dann das Zweite ist, wo ich Segensspuren sehe beim Asaph, ist bei seinen bleibenden Worten. Er war Liedermacher und Poet. Und er hinterlässt uns Psalmen, die wir jetzt noch 3000 Jahre später lesen können in unserer Bibel. Wo 3000 Jahre später, wenn man vielleicht so einen Moment hat, wie wir gehört haben vorhin von der Irene, wo man selber nicht mehr ein- und ausweist, wo man nicht einmal mehr mag beten, wo plötzlich so Worte formulieren, was man selber empfindet. Weil er wahrscheinlich genau solche Situationen durchlebt hat, durchgegangen ist, aufgeschrieben hat und sie so zum Trost, zur Ermutigung für Leute werden, 3000 Jahre später. Faszinierend. Und er, der Asaph, hat viel Höchst und Tiefes erlebt. Und das eben in diesen Worten, in diesen Liedern, in diesen Psalmen verarbeitet. Und gerade das schmerzvolle Leben lässt er nicht raus. Es ist nicht immer alles so, jo, juppie, hei. Sondern gerade das Leiden und das Unverständnis und die Tiefs, die bringt er sehr pointiert in seinen Psalmen. Er blendet es nicht aus. Und er wirft das Unverständnis, wirft er Gott sozusagen vor die Füße. Er wirft seine Not und seine Fragen Gott vor die Füße. Und ein Beispiel, wenn wir dazu anschauen, Psalm 77, wer eine Bibel hat, kann hier aufschlagen. Aber ich habe es hier auch dabei. Und ich möchte euch das ein bisschen mit reinnehmen, kurz. Da lesen wir, ich rufe zu Gott und schreie zu ihm. Ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich hört. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bittend zum Himmel erhoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Denke ich an Gott, dann stöhne ich. Also schon so ein Satz, oder? Wer sagt da unter uns am Sonntagmorgen, also denke ich an Gott, kommt mir nur stöhnen. Denke ich nach, dann werde ich mutlos. Du lässt mich nicht schlafen, nicht einmal beten kann ich mehr vor Kummer. Ich denke an die früheren Zeiten, an längst vergangene Jahre. Als ich beim nächtlichen Harfenspiel fröhlich war, ich grüble und ich denke nach. Hat denn der Herr mich für immer verstoßen? Wird er sich nie mehr über mich erbarmen? Habe ich seine Gnade für immer verloren? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, gütig zu sein? Warum verweigert er uns im Zorn sein Erbarmen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Der Asaph wirft all seine Fragen, all sein Grübeln, all sein Unverständnis Gott vor die Füße. Vieles versteht er nicht. Kann es nicht nachvollziehen. Wo er gerade durchleben muss, Der Schmerz und die Fragen und dann auf all das keine Antworten zu haben. Schlaflose Nächte, vielleicht tiefe Verletzungen. Er wirft alles Gott vor die Füße. Er klagt Gott an. Er wählt die Nöte mit Gott. Und er denkt, der hat mich sowieso vergessen. Der lässt mich links liegen. Die Gnade von Gott habe ich längstens verloren. Gott weigert sich mir zu helfen. Und ich glaube, das ist genau so etwas, was wir eben dürfen und sollen tun. Und vielleicht reden wir nicht so fest darüber, leider. Es ist auch nicht so einfach. Wirf die Sachen, die Fragen, Gott vor die Füße. Und lass nicht zu, dass das dein Herz zermürbt, zerfrisst und du da drin bitter wirst nachher. Und das hat niemand anders für Asaf können machen. Das war er und Gott. Sie zwei haben das wie müssen erklären. Und ich finde es so stark, wie er das macht. Aber es geht dann auch weiter im Psalm 77. Denn in all seinem Grübeln, in all seinem, sagen wir, Depression oder Wut oder was er immer gehabt hat, entscheidet er sich, Vers 12. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Dann kommt wirklich wieder das, was wir gesungen haben. I'm counting every blessing. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist so ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Und da gibt es plötzlich einen Wechsel. Aus dieser Depression, aus dem Auswegslosen, aus dem Fragen aus. Und das ist ja nicht im Leben nachher so von einem Klick auf den anderen gegangen. Das war ganz sicher ein Prozess. Wir wissen nicht, wie lange. Es kann sein, dass er ein Jahr, zwei, drei, fünf in so einem Loch gehockt ist, in so einem Grübeln drin war. Aber er kommt raus, weil er sich dann auch entscheidet, ich will die Taten mir in Erinnerung rufen, die er schon gemacht hat. Er entscheidet sich, an Gott festzuheben, sich festzukrallen an dem Guten, das er schon da hat in seinem Leben. Er will sich erinnern, was Gott alles schon gut da hat in seinem Leben. Er will an all die Wunder denken, die Gott da hat. Gott bleibt für ihn der Heilige und Allmächtige. Der, wo alles, was auf dieser Erde passiert, was unter dieser Erde oder auch im Himmel passiert, in der Hand hat. Der wunderbare Gott, der schaut zu ihm, wie ein Hirte zu seinen Schafen. Und der Asaf entscheidet sich, einen solchen Blick auf Gott zu bekommen. Und von dem will ich lernen, in meinen Fragen, in meinen Sorgen, dort, wo ich nicht weiter weiss, nicht dort drin zu verharren. Manchmal braucht das Zeit, auf jeden Fall. Aber dann auch wieder den Blick, ich will an dir festhalten. Den Blick wieder ändern. Und ich glaube, das ist für unser Leben und für unser Erleben ein grosser Segen. Das Schreiben vom Asaf und sein Dichten, seine Poesie, seine Lieder, seine Worte sind einfach eine grosse Segensressource für heute. Für uns, bis heute. Ich möchte jetzt den Blick aber noch weiter lenken vom Asaf weg. Zu zwei Beispielen, die wir heute haben. Zwei Menschen als Beispiel, die das auch erleben. Vielleicht nicht gleich wie ein Asaf, aber ähnlich. Und ein Beispiel kennen wir sehr gut, das ist unser Hans Müller von der Mino. Er ist leider nicht da, er ist unterwegs, hat heute, glaube ich, ein Fest. Sie haben, glaube ich, Hochzeitstag oder irgend so etwas. Und wenn ihr ihn seht, könnt ihr ihm gratulieren, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und sonst müssen wir einfach nicht dergleichen tun. Trotzdem gratulieren. Und ich habe mit ihm ein bisschen über das geredet, über das Sagen sein. Und er tut auch viele Lieder schreiben, Dichter. Er liebt die Poesie, tut auch malen. Und er hat mir dort auch gesagt, dass ihm eigentlich genau das so wichtig ist, dass man Gott bei Gott klagen darf, dass man zu ihm schreien darf. Und nicht nur loben und preisen und so diesen schönen Fühl-Lob-Preis, wo auch schön ist. Aber manchmal ist es im Leben nicht so. Und dann hilft einem das gar nicht weiter. Manchmal, und das sagt er, ist für ihn schwierig. Depression, Schmerzen, Krankheit. Und er erlebt, wie das Wort von Gott ihm wie durch das Dürre hilft. Und hat erlebt, wie er geheilt worden ist durch das. Wie er aus Depression gekommen ist durch das. Und dann, aus diesen Wegen, die er erlebt hat, sind die Lieder entstanden, Poesie entstanden oder Bilder. Und ein Lied wollen wir zusammen anschauen. Und das war in der Zeit, wo er von Schmerzen, also der Hans, nicht mehr können, fast nicht mehr können laufen, nicht mehr wirklich können Klavier spielen oder singen, einfach nicht mögen hat. Und dann ist das Lied entstanden. Ich singe es jetzt nicht vor, sondern ich tue es einfach vorlesen. Gesundheit. Und wenn die Schmerzen nicht weichen, wenn ich nicht loben kann, wenn Tage so mühsam verstreichen, was dann, mein Gott, was dann? Du weißt, wie Schmerzen lähmen, wie alles dann eng und schwer. Du weißt, wie wir dann vergrämen, ein stilles Tränenmeer. Dann komm, du Mann der Schmerzen, und stärke unseren Mut. Komm, tröste unsere Herzen, bei dir wird alles gut. Und wenn ihr das mal lesen wollt, der Hans hat eine Webseite oder auf YouTube findet man auch, könnt ihr das auch hören. Und er hat gesagt, dass so Lieder eben ihm auf eine Seite helfen, so etwas wie zu verarbeiten, aber manchmal auch, wenn er wieder etwas erlebt, er seine eigenen Lieder kann nehmen und dann merkt, ah, das ist ein Trost, ich habe schon erlebt, wie Gott mich nachher tröstet, wie es wieder anders wird. Und ich habe auch gefragt, ja, wie gibt es Rückmeldungen von Menschen denn auf deine Lieder? Und er hat gesagt, ja, er erlebt es immer wieder. Wie Menschen sagen, dein Lied ist mir durchs Herz gegangen, es hat mich froh gemacht oder es hat mich ermutigt. Ich habe wie eine Kraft gespürt da drin. Oder wenn du singst, dann geht für mich wie die Sonne auf. Oder ich fühle mich so gesegnet. Oder Leute, die sagen, ja, in der Stille, dann höre ich ein Lied von dir und das ist einfach wunderbar. So Rückmeldung, und es geht nicht darum, jetzt wie den Hans auf ein Podest zu heben, versteht mich nicht falsch, aber zu sehen, wie, wenn du etwas mit Gott erlebst und etwas aus dem heraus entsteht und das auch weitergeht, dass da wie ein Segen davon rausgehen kann, von dem. Dass das, was Gott in sein Leben legt, an Wort, an Melodie, darf ein Segen werden für andere. Und er sagt, manchmal hört er einfach eine Melodie, hockt das Klavier und dann entsteht so eine Melodie. Und dann freut er sich, einen Text dazu zu machen, eine richtige Leidenschaft, die dann aus dem Erleben mit Gott zusammen entsteht. Und so ähnlich ist es auch mit Bildern bei ihm. Also wenn er einen Text hat, der sich berührt, der ihn berührt, dann aus dem heraus ein Bild entsteht. Und so ist es mit dem gegangen aus dem Psalm 23. Und das Bild heisst, es fehlt nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also so das Bewusstsein, es nichts fehlt. Mir wird nichts mangeln. Und das ist so ein Beispiel von heute, wie jemand das Sagen erlebt und weitergibt. Ein anderes Beispiel ist auch ein Liedermacher, wo sicher einige kennen, der Arne Kopfermann. Der Arne hat Soziologie studiert, Theologie studiert und Popularmusik studiert, also ganz studierter Mann. Hat über 600 Lieder geschrieben, ist bekannt in der Lobpreisszene, hat viele Konzerte, Auftritte und so Sachen. Aber dann ist etwas passiert in seinem Leben, das alles durcheinander gebracht hat. Und zwar ist vor 6 Jahren seine 10-jährige Tochter gestorben. Und er als Vater war mitschuldig gewesen. Er ist mit dem Auto gefahren, ist nach links abgebogen und hat das Auto nicht beachtet, das gekommen ist. Und es hat einen Unfall gegeben. Und seine Tochter ist dort gestorben. Und er sagt über die Zeit, viele Puzzleteile meines Lebens sind auseinandergerissen worden und müssen erst langsam wieder zusammengefügt werden. Es gibt, ja, ich glaube, so einen Moment ändert alles im Leben. Und er merkt, dass Klagen, Zweifel gar nicht so viel Raum hat in der Kirche oder unter Christen. Dass man vielleicht lieber das Ganze unter den Tisch fallen lässt, in der Hoffnung, ja, irgendwann löst es sich dann auf. Aber das ist ein Irrtum. So Sachen lösen sich nicht einfach auf. Krise, Verletzung, Verunsicherungen. So Sachen, das verschwindet nicht einfach von allein. Und er hat dann gesagt, über die Zeit und die mitunter schlagerhaft überzeichneten Texte unserer Anbetungslieder machen es Menschen in realen Krisen sehr schwer, in einem langsamen Prozess das Vertrauen auf Gott wieder zurückzugewinnen. Wenn es durch selbst- oder fremdverschuldete Erlebnis und Brüche in unserer Biografie ins Wanken geraten ist. Also wenn das Leben durch Fremdverschulden oder Selbstverschulden ins Wanken geraten ist, dann bringt einem vielleicht das eher fröhlich und lobend ausgerichtete Anbeten nicht viel in diesem Moment. Und natürlich, glaube ich, erlebt das jeder Mensch in so einer Situation auch wieder anders. Ihm hilft Therapie, unter anderem, aber auch, dass er nach 3 Jahren vom Tod von seiner Tochter wieder ein Album und dazu ein Buch schreibt. Und er sagt über die Zeit von dem Schreiben, von diesen Liedern, wo vieles unter Tränen passiert ist, und die können die nachlesen oder hören im Internet, dass das Schreiben von diesem Album für ihn wie nochmal Therapie war, um das Ganze zu verarbeiten. Es war seine Art, das tragische Erlebnis zu verarbeiten. Und weil er in diesem Verarbeiten eigentlich sein Herz offenbart oder wie eine Tür auftut in sein Herz, in sein Erleben hinein, für die Öffentlichkeit, für Menschen von außen, ist genau das wieder zum Segen geworden für andere, die das Gleiche erleben, aber wie kein Wort gefunden haben, um das zu beschreiben oder mit dem umzugehen. Und zudem sagt er dann, der Lohn ist, Menschen zu berühren, wie das nur gelingt, wenn man anderen tiefe Einblicke in die eigene Seele gewährt und das andere Leidende sich auf einmal nicht mehr so allein und isoliert fühlen, weil jemand anderes dieselben Empfindungen in Worte fasst, die sie auch verspürt haben, oft ohne dafür selbst Worte zu finden. Und so wird Poesie, wird Lied wieder zum Segen für andere. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt bei diesen 3 Männern, bei jedem ansatzweise sehen, oder bei einem Asaf, bei einem Hans oder bei dem Arne, dass sie Sachen in Wort fassen, die sie mit Gott erlebt haben, dass in ein Lied oder eben in eine Poesie endet und das wieder, die Worte, das Empfinden für andere zum Segen werden. Ja, und jetzt, was machen wir mit dem? Nicht jeder von uns ist Poet und Liedermacher. Aber ich glaube, wir alle erleben Sachen mit Gott. Wir alle erleben die schönen Momente mit Gott, wo unser Herz berührt werden und die schwierigen Momente mit Gott, die einfach nur schwierig sind. Ich glaube, wir alle bekommen von Gott eine Fähigkeit und die sind unterschiedlich und so bunt, wie wir sind, jedes Einzelne. Aber ich glaube auch, jedes Einzelne kann mit dem, was Gott in sein Leben hinein gibt, gegeben hat, ein Segen sein für andere. Und das Gesamtpaket von dir, was dich ausmacht, was du erlebt hast, deine Auf und Abs, was du an Gaben und Fähigkeiten bekommen hast, wo Gott in dein Leben gelegt hat, das Gesamtpaket, ich glaube, das ist ein Segen für andere Menschen. Und mir ist wichtig, dass wir in dem uns nicht auf einen Sockel stellen und das Gefühl haben, ja, wir sind besser, um das geht es nicht, aber dass wir uns bewusst sind, dass das Geschenk, das Gott uns gibt, ein Segen ist für andere Menschen. Und dass das nicht einfach irgendetwas ist. Ich bin Segen. Du bist Segen. Und das haben wir Gott zu verdanken. Die Ehre von diesem Segen, die weist immer wieder auf Gott hin. Mich hat es begeistert zu sehen, wie ein Mann, wie der Asaf, der jetzt nicht der bekannteste ist der Bibel, aber wie er zu einem Segensspender geworden ist für viele Menschen bis heute. Wie ein Hans mit seinen Liedern, und natürlich ist sein Liederstil nicht ein Stil, der jedem gefällt, aber es gibt Leute, die berührt werden, wie er mit seinen Liedern ein Segen sein für andere Menschen. Und das berührt ihre Herzen. Wie ein Arne, durch seine Lieder, durch sein Erleben, kann ein Segen sein für andere Menschen. Und ich glaube, wie auch du, die heute Morgen da bist, oder die nicht da sind, wie du kannst ein Segen sein im Leben für andere. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit einer Entscheidung zu tun. Wir haben ja im Moment an jedem Ecke so die Segens, nein, sie haben nicht Segensspender, aber die Desinfektionsspender da zum Desinfizieren, überall sieht man die wieder rumstehen. Und jedes Mal, wenn du so einen siehst, könnte das eine Eselsbrücke sein, um dir selber in Erinnerung zu rufen. Ich tue mir die Hände desinfizieren, aber ich möchte auch ein Segensspender sein, wenn ich jetzt durch den Laden laufe, wenn ich gehe arbeiten, wenn ich heim zu der Familie komme, was auch immer. Dass das auch ein Entscheid ist und nicht einfach etwas, was passiert. Weil ich glaube, wenn wir das bewusst machen, können wir auch bewusster Spuren hinterlassen. Sagen wir vielleicht mal etwas pointierter, weil wir wissen, wir sind Segen. Wir haben etwas empfangen und können das weitergeben. Und nimm das mit als Erinnerung, so ein Segensspender zu sein. Und ich bin überzeugt, dass du wirst entdecken in deinem Leben, wie der Segen entsteht und wächst. Und ich glaube, auch lange sehen wir es nicht, oder nicht viel, oder nicht das ganze Ausmaß, den Asaf. Ich glaube nicht, dass ich den vorstellen kann, dass wir heute jetzt über ihn reden, oder? Das ist auch nicht so wichtig für ihn. Aber er hat sich entschieden, ich will von dieser Güte, von dieser Grösse Gottes erzählen. Ich will ein Segensspender sein. Und für das möchte ich beten und dann gehen wir in Lobpreis. Jesus, ich möchte dir danken für die Beispiele, die Lebensbeispiele, wo wir sehen dürfen, was Menschen können für Spuren hinterlassen auf dieser Welt. Und wir wollen Spuren von dir hinterlassen. Und wir haben so viel, so einen grossen Reichtum aus deiner Hand empfangen. Wir erleben Tiefes und Höchstes mit dir, Herr. Und lass das ein Segen sein. Nicht nur für uns selber, sondern ein Segen, das in die Welt rausfließt, Herr. Jesus, ich möchte gerade für die Menschen bitten, die jetzt hier sitzen. Und es eben nicht gerade so ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Segen. Wo vielleicht gerade in einem Tief sind. Gerade in einem Loch. Mehr Fragen als Antworten haben, vielleicht mehr Wut oder Not oder Trauer als Freude und Jubel und Segen. Und ich möchte bitten, Jesus, dass du diese Leute jetzt gerade besonders segnest. Dass du durch deinen Geist Trost gibst. Dass du Kraft schenkst. Dass du wieder die Wolkendecke aufbrichst und durch Licht hineinkommen ins Leben. Dass gerade diese Leute dürfen sehen und sich erinnern daran, was du alles schon gut getan hast in ihrem Leben. Und du sie hier rausziehst mit deiner Hand und deiner Kraft. Und ich bitte Jesus, gerade für die nächste Woche, Herr, du siehst, wo wir jedes Einzelne, wo wir unterwegs sind, mit welchen Leuten wir zu tun haben, was für Begegnungen wir werden haben und lass uns Segen sein. Jesus, wir bitten, dass Menschen um uns herum dich erkennen in unserem Leben. Dass du rausstrahlst und dass wir uns bewusst sind, wir sind deine Kinder. Und als deine Kinder sind wir auf dieser Welt. Und wir werden Träger sein von deinem Licht, von deinem Segen, von deiner Freude, von deiner Liebe. Und so bitte ich, dass du jedes Einzelne da drinnen segnest, gerade in der nächsten Zeit. Danke vielmals. Ja, und jetzt wollen wir einsteigen in Lobpreis.